einsteigen will.
Einsteigen in die offenen Holzwaggons der Moorbahn des Museums Torfbahnhof in den Kendelmühlfilzen in Rottau im Chiemgau.
So, dann machen wir hier wieder zu, damit keiner rausfällt.
Gezogen werden die mit Holzbänken bestuhlten Waggons von der grünen Lok Molly, erzählt der ehrenamtliche Lokführer Hannes Fischack.
Baujahr 1956, angetrieben mit einem Einzylinder luftgekühlten Deutz-Dieselmotor, 40 PS Leistung. Das war damals zu der Zeit so der klassische Bulldog-Motor, der auch in diesen Feldbahnloks eingebaut wurde.
Inmitten ein Hügel, noch mondesklar, umflattert von dunkler Rabenschar. Da stehen zwei Birken, vom Sturme entlaubt, und schütteln ängstlich ihr müdes Haupt.
Moore gruseln uns oft. Oder wir machen dort Ausflüge, lernen etwas über die Natur, genießen sie. Aber es ist noch gar nicht so lange her, da waren Moore auch ein echter Wirtschaftsfaktor in Bayern.
Die Kendelmühlfilzen sind eine große Moorfläche, die heute in erster Linie touristisch genutzt wird. Ursprünglich wurde hier allerdings das Moor beackert von der Bayerischen Moorkulturanstalt Kendelmühlfilzen, erzählt Claudia Ries vom Museum Torfbahnhof.
Der König Max II. Hat ja 1850 schon beschlossen, man muss die Moore irgendwie nützen. Das ging aber nicht ohne wissenschaftliche Untersuchung. Und da hat man dann 1894/95 Professor Dr. Baumann dazu beauftragt, die Kendelmühlfilzen zu untersuchen. Und er hat das ganz wissenschaftlich gemacht. Er hat also Bodenproben genommen und hat untersucht, wie man das Moor vor allem landwirtschaftlich nutzen könnte. Und man hat dann tatsächlich mit verschiedenen Düngemitteln experimentiert und hat unter anderem auch Kartoffeln angebaut.
Der Torf diente damals verschiedenen Zwecken.
Den Torf hat man verwendet ursprünglich auch als Stalleinstreu. Das haben hauptsächlich die Bauern gemacht, die dann den losen Torf geschreddert haben. Und man hat den Torf aber hauptsächlich als Brennmaterial verwendet. Denn getrockneter Torf brennt sehr gut, so ähnlich wie Braunkohle vom Brennwert her. Brennt also auch sehr lang und wurde dann verwendet in den Salinen zum Beispiel oder eben auch zu Hause als Brennmaterial. Man hat Schulen damit geheizt, auch damit die Tinte nicht einfriert.
Die heutigen 750 Hektar Naturschutzgebiet haben der Regierung gehört.
Um günstige Arbeitskräfte zu haben, hat man ein Gefängnis hier erbaut. Und das ist die JVA Bernau, die dann zugleich auch den Torfbahnhof erbaut hat, damit man die hier gestochenen Torfsoden gleich auch aufs Gleis bringt. Also an den Anschluss München-Salzburg, der ja seit 1865 hier schon vorbeifuhr.
Es lagen einst mal bis zu 40 Kilometer Gleis hier im Moor. Aber Sie müssen sich vorstellen, seit 1985, seitdem das Moor unter Naturschutz steht und mit der Renaturierung begonnen wurde, das heißt, der Wasserspiegel wurde wieder angehoben, ist da kein Zug mehr reingefahren. Heute liegen vielleicht noch 15 bis 20 Kilometer Gleise liegen heute noch im Moor.
Ergänzt der ehrenamtliche Lokführer Hannes Fischack. Die Schmalspurbahn fährt gerade an einer sehr alt aussehenden Baracke vorbei, die in erster Linie als Garage für die Feldbahn benutzt wurde. Claudia Ries erklärt währenddessen, wie damals der Torf abgebaut wurde.
Es wurde von Hand der Torf gestochen. Also zuerst einmal wurde mit dem Grabscheit die oberste Schicht abgestochen. Die kann man nicht verwenden. Und dann ist man mit dem Torfmesser waagrecht hinein in die dicke, schwere Torfschicht und hat so richtige schöne Torfsoden rausgestochen. Die wurden erstmal zum Trocknen ausgelegt oder später auch aufgekastelt, also aufgestapelt, damit das Wasser rausläuft. Denn so eine Torfsode kommt mit 95% Wasser aus dem Boden, ist also ungefähr 3 Kilogramm schwer. Es wird gearbeitet bei jedem Wetter, bei Sonne, wenn einen die Mücken fast auffressen, bei Regen, wenn man also bis zu den Knien im Moorschlamm steht. Man ist die ganze Zeit gebückt, also es muss wirklich sehr anstrengend auch für den Rücken gewesen sein.
Der Umladebahnhof ist erreicht. Hier wurde der gestochene Torf weiterverladen, erzählt Hannes Fischack.
Müssen Sie sich vorstellen, hier kamen alle paar Tage hier auf dieser Hauptstrecke. Eine Lok mit so 10, 12 leeren Waggons. Da hinten gab es mal früher eine Weiche. Und dann wurden diese leeren Waggons hier reingeschoben, bis da hinten zum Prellbock. Die Lok fuhr dann unter Mitnahme der vollen Waggons, die hier auf dem Aussetzgleis waren, fuhr die wieder weg. Die Leute hier, die haben dann früher mit Hilfe erst solcher Handwinden die Waggons am Seil hier wieder vorgezogen, später dann mit so einer Elektrowinde. Und hier oben sehen Sie nur eine Schiene rauskommen. Über diese Schiene wurden dann die gepressten Torfballen verladen in Waggons. Und da hinten sehen Sie so eine Rutsche, da wurde also ungepresster Streutorf verladen.
Man hat in der Candlemill-Filzen bis 1971 den Torf abgebaut über die JVA, die die Häftlinge hier eingesetzt hat. Dann war das Torf aber nicht mehr als Brennmaterial interessant und man hat dann dieses Gelände verpachtet an einen niederbayerischen Gartenerdeproduzenten, der dann Torf abgefräst hat.
Die Genehmigung zum Abbau von Torf für Blumenerde lief 1986 aus. Inzwischen wird für Blumenerde immer weniger Torf verwendet. Stattdessen Torfersatzstoffe wie Holzfasern, Rindenhumus, Kompost und Kokosprodukte. In den Candlemill-Filzen kehrte Ruhe ein und sie stehen seit 1992 unter Naturschutz. Im Museum Torfbahnhof kann die Geschichte erlebt werden.
Es schreitet der Wanderer zur Nacht übers Moor, da hört er es rauschen und rascheln im Rohr. Und leise verhallender Geistergesang erfüllt ihm die Seele mit wonnigem Drang.
Der Torf diente zum Heizen, damit die einfachen Häuser und Hütten in den kalten Nächten warm wurden. Auch als Streu für die Kuhställe wurde Torf gerne verwendet. Und später war er auch Basis für Blumenerde. Aber der Torf kann auch heilen.
In den 1960ern war einer der großen Moorkurorte in Bayern Bad Aibling. 16 Moorbäder gab es dort. Die Patienten kamen wie am Fließband dran. Teilweise bereits ab 3, 4 Uhr in der Früh. Denn man wollte ja vom Rest des Tages noch etwas haben. Der Bedarf am schwarzen Rohstoff war enorm. Für Bad Aibling hat den Torfabbau und Transport unter anderem die Firma Panradl betrieben. Max Panradl erzählt von den Anfängen.
Also mein Großvater hat einen Altmaterialhandel gehabt und Kohlenhandel. Und 1964 hat er mit dem Moorfahren angefangen. Also auf Betreiben von den Kliniken her, die haben also einen Lieferanten gesucht. Und hat der Opa gesagt, das packt man.
Damals war das ein lukratives Geschäft.
Wir haben eine Blütezeit gehabt, so in die 70er, 80er Jahre. Ich bin 85 in die Firma dazugekommen. Bis 88, 89 ist gut gelaufen. Wir haben damals nur Moorabbau betrieben mit 6 Mann. Wir haben mit 2 LKWs Bad Aibling beliefert. Wir haben also da 16 Häuser gehabt, die wo Moorbäder angeboten haben. 90 ist dann losgegangen mit den ersten Gesundheitsreformen. Und das ist bis zum Jahr 2000 gelaufen und da hat uns der Herr Seehofer praktisch schlicht ausgeschalten. Da haben wir dann von einem Tag auf den anderen einen Umsatzrückgang gehabt von 60%.
Wegen der Gesundheitsreform wurden immer weniger Moorbehandlungen auf Rezept verschrieben und es kamen deshalb immer weniger Patienten, was das Geschäftsmodell der Panradls und vieler anderer stark beutelte. Die Förderleistung hat sich allein bei der Firma Panradl von ehemals 25.000 Kubikmeter auf aktuell unter 2.000 Kubikmeter pro Jahr reduziert.
Wir haben ja früher zum Beispiel nur die Kliniken beliefert. Also kleinste Abgabemenge waren 10 Kubikmeter. Und dann haben wir umgestellt, da wir das Moor zum Beispiel in der Packungskonsistenz fertig anbieten für die Physiotherapeuten. Wir haben das Aiblinger Moorkissen entwickelt. Das ist ein Wärmeträgerkissen, wie man es halt beim Physio drauf liegt, kann man aber daheim selber privat nutzen. Die Firma Salus hat dann Salben entwickelt mit unserem Moor. Es gibt Moor-Body-Zusatz für daheim, da ist die Moorfaser kleingeschnitten. Also wir haben uns wirklich Gedanken gemacht, was man mit dem Moor sonst noch machen kann. Also es geht weiter, aber ich sage jetzt einmal, diesen Moor selber kann man nicht mehr überleben, beim reinen Moorabbau. Ja.
Das Moor wurde bei den Panradls schon immer mit Maschinen und nicht per Hand abgebaut.
Der Opa hat angefangen, zum Beispiel mit so einem alten Fuchsseilbagger. Der hat im Endeffekt einen Gittermasten mit Seile drauf und einen Greifer. Also da muss man mit Hand und Fuß arbeiten, habe ich auch noch angefangen. Damals haben wir zwei Seilbagger in der Firma gehabt, weil die Geräte halt einfach leichter waren als die Hydraulikbagger. Und mittlerweile bauen wir also auf Grünlandflächen ab. Das war damals nur das Einzige, wo es noch weiterhin genehmigungsfähig war. Und da fahren wir also auf Stahlplatten auf der Wiese zu dem Bagger hin und bauen ab.
Heute kommt ein sogenannter Langarmbagger zum Einsatz mit einem Greifarm, der 18 Meter weit reicht. Schaut aus wie aus einem Science-Fiction-Film entsprungen. Das Moor wird aber nicht nur in die Heilbäder gebracht, sondern hinterher dem natürlichen Kreislauf wieder zugeführt, damit der für uns Menschen überlebenswichtige CO2-Speicher bestehen bleibt.
Die Häuser haben einen Abmoorbunker, wo die Wannen praktisch entleert werden. Der Abmoorbunker wird abgeholt mit einem Saugfahrzeug und das alte Moor kommt zu uns ins Abbaugebiet zurück und wird renaturiert. Und da haben wir auch Flächen, wo man den Torfwachstum wieder nachweisen kann. Da wachsen auch Seckengräser, die es sonst nirgends mehr gibt, weil die alten Samen aktiviert werden über die Moorbäder. Und auf einem Feld haben wir also eine Sonnentaupopulation, die ist einmalig in Bayern.
Der fleischfressende Sonnentau. Die zarten, kahlen, aufrecht wachsenden, blütentragenden Stängel, grün oder rötlich, und die runden Blätter mit ihren rötlichen, klebrigen Drüsenhaaren. Schön, wenn die Renaturierung der Moore zur Wiederansiedlung von seltenen Pflanzen führt. Die Natur wird wieder heil. Und nebenbei auch die Menschen. Moorbäder gegen Rücken- und Knieschmerzen. Und auch, um schwanger zu werden, wie in Bad Kohlgrub.
Im Torf zu baden ist gesundheitsfördernd und entspannend. 70 Heilbäder gibt es in Bayern. Eines davon ist Bad Kohlgrub. Im Bio-Kurhotel Moor und Meer erklärt Chefin Andrea Fendt, wie so ein Moorbad gemacht wird.
So, Sie gehen jetzt zwei Schritte vor. Mhm. Genau, und dann mit dem rechten Fuß steigen Sie ein. Genau, richtig einsteigen. Das Moor ist ja sehr dickdreieckig, da muss man sich reinarbeiten. Es geht mit dem zweiten Fuß rein und dann nehmen Sie Platz.
Ein blaues, ja, längliches Badewändchen.
Ein Holzzuber. In
das ich einsinke. Ein Holzzuber, ist das okay? Mhm. Wo man langsam, aber sicher hinuntergleitet ins Moor. Schön warm ist es.
Genau, richtig durcharbeiten, vorarbeiten, sodass wir dann mit dem Rücken hier hinten gut anfliegen und also richtig durch.
Was ist das Besondere denn an so einem Bad?
Das Besondere an einem Bad, und das spüren Sie vielleicht jetzt schon, ist einmal, dass wir die Wirbelsäule komplett entlasten. Und das heißt in der Konsequenz, Sie schweben eigentlich. Das ist schon mal so ein Gefühl, dass man schwebt. Man hat über dieses dickbreiige Moor jetzt auch nochmal eine Überwärmung. Also die Temperatur ist bei 40 Grad. Und in der Konsequenz ist es so, dass diese Überwärmung die Poren öffnen und wir dann einfach die Wirkstoffe auch reinschleusen. Und damit eben ganz viele Prozesse auslösen, um eine normale Körpertemperatur wieder zu erreichen.
Was für Wirkstoffe sind das dann?
Das sind die Huminsäuren, Fulvinsäuren, also diese ganz speziellen, wir nennen sie biologische Aktivität aus diesem Bergkiefernhochmoor, und die müssen eingeschleust werden.
Ich schwebe jetzt drin, ja. Liegt gar nicht wirklich an, es ist warm, es ist angenehm, mhm. Es schaut irgendwie komisch aus, weil alles so braun ist. Aber was ist die gesundheitliche Wirkung von so einem Moorbad?
Die gesundheitliche Wirkung erklärt sich so, dass wenn Sie ins Moorbad reingehen, die Körpertemperatur sich um 2 Grad erhöht. Das heißt, es ist wie ein künstliches Fieber, und dieses künstliche Fieber versucht natürlich der Körper, das Immunsystem auch wieder auszugleichen. Und das brauchen wir, um die ganzen Prozesse anzuregen, das heißt Entgiftung, Durchblutung, Sauerstoffversorgung, und es betrifft nicht nur die Knochen und Gelenke, sondern wirklich den kompletten Organismus. Wir putzen, wir reinigen, wir durchbluten, wir wärmen, das ist auch ganz wichtig, dass wir die Organe wieder streicheln, alles wärmen, wir entspannen, es löst sich natürlich auch sehr viel.
Ich fange jetzt langsam zum Schwitzen an, das merke ich an der Stelle. Mhm. Wir haben eine Viertelstunde jetzt halt voll, das heißt, ich kämpfe mich jetzt aus dem Moor raus, oder wie?
Genau. Jetzt kommt die Badefrau, die nimmt schon einen Teil des Moores weg, damit sie die Möglichkeit haben, aus dieser guten Masse oder aus dieser festen Masse besser rauszukommen. Und stehen bitte langsam auf.
Ich stehe langsam jetzt halt auf und lege mal mein Mikrofon auf die Seite, weil ich muss mich mit beiden Händen abstützen, weil das schaffe ich sonst nicht.
Ich steige aus der Moorwanne aus und fühle mich frisch, fühle mich erholt.
Der Knochenbau fühlt sich einfach viel flexibler an und nach der Ruhepause ohnehin.
Ich ruhe dann danach, fühle mich natürlich erstmal schwach, aber durch das Ruhen fühlt man sich einfach dann halt doch so leicht prickelnd frischer, auch fürs Alter gesehen. An dem Tag selber mache ich nicht mehr so große Ausflüge. Also man ist einfach halt dann gemütlich und macht Spaziergänge und geht schön Kaffee trinken irgendwo und ja, genießt es einfach dort.
Danach ruhen ist wichtig. Moor-Anwendungen können gegen Haut- und Gelenkerkrankungen helfen. Der Rückgang hat Bad Kohlgrub zu schaffen gemacht. Doch jetzt könnte die Zahl der Moor-Kuren wieder steigen. Die ambulante Kur ist seit Juni 2021 durch eine Änderung im Sozialgesetzbuch wieder leichter für Patienten in Anspruch zu nehmen, sagt der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holleczek. Denn
die Kur jetzt wieder Pflichtleistung ist wichtig, aber ist kein Selbstläufer. Das heißt, die Hausärzte sind da mit im Boot, die engagieren sich. Man muss auch darauf hinweisen, dass man Anträge stellen muss. Es sind Verfahren, das muss auch genehmigt werden nach wie vor. Sodass ich glaube, dass es wichtig ist, jetzt diese Information auch weiterzugeben und den Menschen zu sagen, du kannst wieder eine Kur beantragen, mach das bitte auch.
In der Zwischenzeit hat man sich in Bad Kohlgrub auf eine schon seit ungefähr 100 Jahren bekannte weitere Wirkung des Torfes besonnen. Moor kann bei Kinderwunsch den Körper unterstützen. Salopp gesagt, etwas Barz hilft, schwanger zu werden. Es stecken sogar wissenschaftlich belegbare Zusammenhänge dahinter, erklärt Professor Dr. André Michael Beer von der Klinik Blankenstein in Hattingen. Denn es
gehen bestimmte biologisch aktive Stoffe, Huminsäuren, also speziell auch Fulvin und Ulminsäuren genannt, durch die Haut und wirken dort an spezifischen Rezeptoren, die dann wieder für eine Östrogenerhöhung im Körper indirekt verantwortlich sind. Von daher haben wir heute einen guten Erklärungsweg, warum eben wirklich Kinderwunsch mit Torfbädern behandelbar ist.
Für Bad Kohlgrub und Bad Bayersoien hat Professor Beer dies wissenschaftlich analysiert.
Wir haben im Laufe unserer Forschungsarbeiten verschiedene Torfarten untersucht und vor allem festgestellt, dass eben Wirkungen von Torfinhaltsstoffen auf Schmerzrezeptoren im Körper vorhanden ist, was auch eben die schmerzhemmende Wirkung eines Moorbades eben erklärt. Und wir haben eben, gerade weil die Frage der Kinderwunschbehandlung immer im Vordergrund steht, uns auch mit dem Dopamin und seinen Wirkstoffen befasst.
Das Dopamin beeinflusst die Höhe des Östrogenspiegels und unterstützt dadurch Frauen, bei denen der Östrogenspiegel zu niedrig ist, schwanger zu werden.
Bad Kohlgrub hat eine deutliche Ausprägung auf die Dopaminrezeptoren eben gezeigt, sodass wir da eben auch sagen können, ja, das ist durchaus wissenschaftlich plausibel, dass damit auch kinderlose Paare behandelt werden können.
Braun und zäh ist der Torf. Der heilt beim Bad unsere Knochen. Das hilft auch dem Schorsch. Keine Schmerzen mehr für Wochen.
Klingt fast magisch, wenn es sich nicht wissenschaftlich erklären ließe. Wie sich überhaupt vieles wissenschaftlich erklären lässt inzwischen. Da wundert es einen eigentlich nicht, dass man im Labor analysieren kann, welcher Torf sich für was am besten eignet. Torf ist nicht gleich Torf.
Das Moor ist nicht überall so heilsam. Das größte Moorgebiet Mitteleuropas liegt nur ein paar Kilometer von Bad Kohlgrub entfernt, das Murnauer Moos. Aber der Torfstich hat hier keine große Rolle gespielt. Peter Strohwasser, Leiter des Sachgebietes Naturschutz, Landwirtschaft, Gartenbau und Schifffahrt im Landratsamt Garmisch-Partenkirchen und Kenner des Murnauer Mooses, erklärt:
Das liegt teilweise auch an dem schlechten oder andersartigen Torfzustand. Viele Torfe sind im Murnauer Moos durch Überschwemmungen mit Schwebstoffen vermischt und von daher nicht so sonderlich geeignet.
Dafür wurde das Moor wirtschaftlich auf eine andere Art und Weise genutzt, als Streuwiesen. Diese Streuwiesen im Murnauer Moos waren lange Zeit sehr wichtig, um zum Beispiel Einstreu für die Ställe der Bauern zu bekommen. In den Kendelmühlfilzen im Chiemgau wurde geschredderter Torf verwendet, hier im Murnauer Moos das Gras, das darauf wuchs. Hier standen vor 200 Jahren an den Bachläufen und in den Hochwasserbereichen die Wiesen im saftigen Grün, was auf anderen Flächen im Landkreis nicht der Fall war. Viele dieser Moorflächen sehen inzwischen aber anders aus, erklärt der 63-jährige Peter Strohwasser.
Die meisten solchen extensiv genutzten Moorlandschaften sind heute aufgelassen und da stehen Birken drauf oder sie sind völlig verwildert mit Erlen und zeigen nichts mehr von der Kulturlandschaft. Vor 70 Jahren, da ist das Murnau-Moos noch bis zum letzten Schüppel eifrigst gemäht worden und alle Streu aus dem Moor rausgeschafft worden. Das hat dann bis zum etwa zum Zweiten Weltkrieg leicht nachgelassen und ab dem Zweiten Weltkrieg bis etwa 1980 ist es dann stark rückläufig gewesen mit dieser Feuchtflächenbewirtschaftung.
Die Nutzung wurde dann wieder intensiver. Mit großen Doppelreifen oder zusätzlich angebrachten Metallrädern an den Traktoren ist das trotz des teilweise feuchten Untergrundes kein Problem. In den 1980er Jahren wurde die Bestellung der Wiesenflächen im Murnauer Moos zur Erhaltung der Kulturlandschaft und zur Erhaltung der Artenvielfalt auf den Streuwiesen zusätzlich gefördert.
Unsere Bauern wussten noch, wie es geht mit der Streu, weil sie es ja eigentlich selber noch gelernt hatten und haben die Förderung dankend angenommen für das, was sie eh schon machen. Und viele haben dann umgeschalten, haben gesagt, dann mache ich meine Nachbarfläche vielleicht noch dazu, dann rentiert sich's auch. So kam es, dass wir zwischen 1980 und 2010 fast die alten Landschaftsbilder auf großen Flächen wieder zurückentwickeln konnten, weil die Bauern einfach dermaßen eingestiegen sind.
Wie ein Moorgebiet landwirtschaftlich genutzt werden kann, es aber trotzdem als CO2-Speicher funktioniert, wird derzeit in Kolbermoor auf einer Fläche der Bayerischen Staatsgüter erforscht. In Kurzform: Dort werden die ehemaligen Entwässerungskanäle zur Rückführung des Wassers ins Moor, also zur Vernässung, verwendet. Man erhofft sich herauszufinden, wie man trockengelegte Moorflächen wieder vernässen kann, diese aber trotzdem landwirtschaftlich nutzbar sind. Mit dem Nebeneffekt, dass der Moor-CO2-Speicher größer wird. Das Moor ein wirtschaftlicher Faktor, der sich aus Umweltschutzgründen gewandelt hat. Vom Heizmaterial über Blumenerde, landwirtschaftlich genutzte Wiesen, heilender Wirkung von Moorbädern bis hin zur Renaturierung, die für den CO2-Haushalt der Welt überlebenswichtig ist.
Und tiefer, er sinkt und sinkt. Es würgt ihm den Hals und vergebens er ringt. Es hält ihn gefesselt mit eiserner Hand. Der Tiefe entsteiget erstickender Brand. Früh schrien die Unken in traurigem Chor. Der Wanderer lag drunten, begraben im Moor.